Hallo Nico.
Hallo Maiki, ist das eigentlich unser standardisiertes Anfangsritual hier, dass wir einfach nur unsere Namen und Hallo sagen? Ist das nicht ein bisschen wenig?
Sollten wir ein anderes Ritual machen?
Ich weiß nicht, das ist auch so ein bisschen abgedroschen, oder? Wollen wir uns nicht was überlegen für den Anfang? Ein Intro wäre zum Beispiel nicht schlecht, nach 30 Folgen. Ist das die 30. Folge? Ist die 29. Folge, glaube ich.
Ich habe keine Ahnung.
Von The Good Batch. Wir sind relativ fix. Ich glaube schon.
Wow.
Ja, wenn ich mich nicht täusche, ist es die 29. Je nachdem. Es gab ja eine Folge, die nur auf Patreon lief, weil wir sie nicht gut fanden. Naja, das impliziert jetzt, dass ich unseren Patrons nur den Müll vorsetze. Das stimmt natürlich nicht. Aber wir wollten sie...
Aber sie sind unser nachsichtigstes Publikum.
Genau, ja. Wir fanden sie nicht... sagen wir so, der Vollständigkeit halber war sie auf Patreon, ne? Weil sonst wäre eine Lücke gewesen. Aber... Das war ja auch eine kurze Folge, da haben wir über die Mortis-Trilogie gesprochen. Heute reden wir wieder über eine Trilogie in unserem Podcast The Good Batch, wo wir übrigens hier sind, falls wir es noch nicht gesagt haben. Haben wir nicht, ne? Also falls ihr euch jetzt gewundert habt, über was wir hier eigentlich reden. Wir reden über Star Wars und wir versuchen alles, was wir an Star Wars mögen, aufzuarbeiten und hervorzuheben. Und zwar chronologisch. Wir gehen durch alles durch. Was? Warum schaust du auf meine Haare? Was mit meinen Haaren?
Was?
Sitzt eine Spinne, in meinen Haaren? Ist
Nein.
es das? Sicher nicht?
Nein, jetzt habe ich habe genauer nachgeschaut, keine Spinnen in deinen Haaren. Deine Haare sind heute besonders wuschelig.
Ja, ich weiß, entschuldige.
Warum entschuldigst du
dich? Das passt aber zu der Spezies, die wir jetzt in dieser Folge vorstellen. Die sind auch wuschelig, die sind sehr haarig. Ich dachte, es wären so eine Art Katzenwesen, so wie die Katha.
Nee, aber es sind eher Ziegen.
Eher Ziegen?
Aber nicht Gothal.
Ziegen-Aliens gibt es ja auch schon. Gothal und Katha, man merkt schon, bei Star Wars sind die Aliens noch originell benannt.
Ich habe übrigens, als ich noch mal ein paar Sachen nachgelesen habe, einen kleinen Fakt gesehen, den ich vielleicht schon irgendwann mal wusste, aber wieder vergessen habe, der ähnlich doof ist wie Gothal und Katha.
Ja.
Oder simpel, sag ich mal, von der Benennung her. Mhm. Obi-Wan kommt offiziell vom Planeten Stujon.
Was ist daran jetzt doof?
Weil George Lucas es spontan festgelegt hat in einem Interview mit Jon Stewart.
Oh. Jon Stewart ist der Namenspate von Obi-Wans Heimatwelt.
Mhm.
Wie hat Jon Stewart da reagiert, weißt du das?
Ich glaube, er dachte erst, es ist ein Witz und ich glaube, er Bauchpinselt zumindest leicht.
Ja,
das ist jetzt offizieller Kanon. Jetzt
bin ich noch ein bisschen neidischer auf Jon Stewart, als ich manchmal ohnehin schon bin.
Mhm. Weil sein Name für Obi-Wans Heimatplanet
steht. Ja, das ist das Größte, was er in seinem Leben jemals erreicht hat. Nein, ich bin gar nicht nur neidisch auf Jon Stewart, weil er sieht aus, als wäre er sehr, sehr mitgenommen, ehrlich gesagt, oder? Mhm. Also er hat viel gelitten die letzten Jahre. Aber es geht gar nicht um Jon Stewart in diesem Podcast.
Jetzt wollte ich dich gerade fragen, wessen Heimatplanet du gerne benennen würdest.
Wow, gibt es so viele Charaktere, deren Heimatwelt nicht benannt ist im Star Wars-Universum?
Hm.
Ich glaube nicht, oder? Also Obi-Wan war ja ein bisschen mysteriös. Das war auch nie relevant. Gut, ich denke, wir haben jede Menge menschlicher Jedi, deren Heimatwelt wir auch nicht kennen. Aber wahrscheinlich täusche ich mich da und wir wissen ganz genau, wo Mace Windu und Qui-Gon Jinn herkommen zum Beispiel.
Wahrscheinlich steht da überall standardmäßig Coruscant, aber wir können ja nachher nachschauen und dann...
Ich denke, wir wissen nichts über die Heimatwelt von Yoda.
Mhm,
also wenn ich die Heimatwelt von Yoda benennen dürfte.
Dann kommen da jetzt von Mendrika.
Mendrika? Mhm. Siehst du, so selbstverliebt wäre ich gar nicht gewesen, dass ich hätte mir jetzt irgendwas Dummes ausgedacht.
Aber ja, eigentlich reden wir hier über alles Bewegtbild zu Star Wars in World korrekter zeitlicher Abfolge. Und wir sind angekommen bei der Zugiria-Trilogie.
Heißt die so?
Ich habe sie jetzt so genannt, weil sie mit den Zigerianern zu tun hat und größtenteils auf Zigeria spielt.
Ich hätte sie die Sklaventrilogie genannt, aber das kommt nicht so gut
an. Kommt nicht so gut an, aber ja, darum geht es. Die Zigerianer sind eine Spezies, die in The Clone Wars eingeführt wurde und die sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass sie früher ein Sklavenhändler-Imperium hatten, das von den Jedi zerschlagen worden ist. Die sehen aus wie Katzen, aber das, was man auf den ersten Blick für Ohren hält, sind so Haarfächer und Ziegenhörnchen.
Da sind Hörnchen drunter. Ich dachte, es wären so Wolverine-Frisuren.
Und der obere Rahmen von dieser Wolverine-Frisur ist jeweils ein Hörnchen.
Ah ja, okay.
Ja.
Wir sind weit drin in Staffel 4. Das sind jetzt die Folgen 4.11 bis 4.13.
Ja. Kidnapped Slaves of the Republic und Escape from Kadavo.
Kadavo ist wahrscheinlich kein angenehmer Planet.
Nein, wir lernen Kadavo kennen und es ist kein angenehmer Ort.
Ja, das Ganze fängt damit an, dass wir eine Kolonie von Togruta sehen. Togruta ist die Spezies, der Ahsoka angehört. Also das sind im Grunde die übertriebenen Twi'lek. Also zwei Tentakel nach unten, zwei Tentakel nach oben, noch einen dritten Tentakel nach hinten.
Mhm.
Und wir sehen, dass es eine Kunsthandwerkerkolonie ist, auf der 30.000 Leute leben?
Sie sagen irgendwann 50.000, aber wir sehen nie mehr als drei Dutzend oder so.
Ja, die stehen symbolisch für das ganze Volk. Ja. Ich finde es vor allem toll, eine Kunsthandwerkerkolonie. Also leben die dann davon, dass sie Touristen empfangen? Oder stellt jeder von den Kunsthandwerker her und dann merken sie nach ein paar Wochen, dass sie aber niemanden haben, der, keine Ahnung, Getreide anbaut? Oder ist das also das Gegenteil von Rebel Moon, wo nur Bauern leben?
Oh Gott. Angesichts der Tatsache, dass man mit einem Raumschiff innerhalb eines Tages irgendwie durch die halbe Galaxis kommt, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie ihre Sachen exportieren können.
Also die machen da so Traumfänger und vielleicht...
Wir sehen eigentlich nie, was sie machen. Sie haben hübsche Gebäude, aber wir haben ja durchaus auch schon in anderen Serien gesehen, dass es dedizierte Kunsthändler gibt.
Gut, sagen wir, sie machen Fertighäuser. Ja? Das heißt, sie arbeiten dann so ein halbes Jahr in einem Fertighaus für einen Superreichen, der holt es dann ab und davon können sie dann, kann die ganze Kolonie dann leben. Ich finde, das ist plausibel.
Das ist jetzt unsere Theorie, die keinerlei Haftung an der Realität hat.
Übrigens sagt Ahsoka auch, das wäre ihr Volk, was impliziert, dass sie auch von dieser Kolonie stammt. Das wird das aber später, beziehungsweise wurde auch schon widerlegt in Tales of the Jedi, haben wir auch schon besprochen, sie kommt von einem ganz anderen Planeten, wo ganz andere Tok'ruta leben, die dann tatsächlich Jäger sind und fleischfressende Nomaden, nee, nicht Nomaden, aber eher so ein bisschen wild drauf sind und nicht so hochkulturell wie diese Kunsthandwerker.
Tok'ruta sind tatsächlich auch noch teilweise nomadisch lebend. Mhm. Und wir müssen dazu sagen, wir haben die Folgen auf Deutsch geschaut, in dem Fall.
Ups, warum eigentlich?
Also zumindest den Anfang. Weil, kurzer Exkurs, wir unseren Disney Plus Account mit mehreren Leuten teilen, unter anderem...
Psst, das darf man nicht. Das darf man nicht verraten. Ja, okay. Mit meiner Schwester.
Die stellt...
In der Familie darf man das ja. Die wohnt zwar nicht bei uns, aber ist trotzdem meine Schwester. Und die stellt das immer wieder auf Deutsch. Ich glaube, für ihre Tochter.
Ja.
Damit sie zum 97. Mal Frozen gucken kann. Nein, ich glaube, die guckt keine Frozen mehr, die ist inzwischen aus dem Alter raus.
Die ist jetzt zu alt dafür, ja.
Die ist wahrscheinlich High School Musical oder sowas, keine Ahnung.
Tut man das?
Ich weiß doch nicht, was Teenager gucken.
Das Ende des Exkurses, deswegen haben wir es auf Deutsch geschaut, weil wir es einfach nicht zurückgestellt haben.
Wir waren zuvor auf den Knopf zu drücken.
Offensichtlich.
Das hat ja auch tatsächlich, deswegen, darüber können wir eigentlich kurz reden, darf ich?
Ja.
Ich finde, ich habe mich nicht entschieden, auf welcher Sprache Clone Wars besser ist. Denn auf Deutsch hast du halt die Originalsynchronstimmen von allen Charakteren. Also auch von 3PO und von Anakin, Obi-Wan, Grievous, Palpatine. Und auf Englisch hast du halt Leute, die das nachsprechen, die Imitatoren sind. Das ist nicht schlecht, das ist teilweise auch besser. Und vor allem bei den Klonen finde ich es besser, weil der Typ, der die Klone spricht, das viel besser raushält, die unterschiedlich zu betonen. Während im Deutschen ist es halt Nicolas Cage. Der klingt in fast allen Rollen gleich. In The Bad Batch hat er sich dann mehr Mühe gegeben. Aber... Ja, weiß nicht, was findest du besser?
Ich mag tatsächlich die englische Variante insgesamt lieber, weil die Leute, die Charaktere sprechen, auch wenn es nicht die Originalstimmen sind, wirklich, wirklich gut in ihrem Job sind. Es sind einfach halt absolut professionelle Stimmschauspieler.
James Arnold Taylor spricht aber jede zweite Rolle, das ist ja der Obi-Wan spricht.
Ja, aber man merkt es nur, wenn man wirklich drauf achtet.
Und natürlich bringt es die Gastsprechenden mehr in der englischen Version. Das sind ja Leute wie George Takei, David Tennant,
Seth Green,
da sind schon ein paar prominente Leute dabei ab und zu. Und dann hört man auch, wenn sich Ian McDiarmid mal selber spricht, was ja ab und zu vorkommt. Aber ich glaube, erst in späteren Folgen, in Specials macht er das. Und den Rebels. Okay. Ach so, ja, natürlich. Und Sam Witwer ist natürlich auch toll in der englischen Version.
Der spricht Palpatine.
Der spricht normalerweise Palpatine,
nicht ihn,
aber er spricht auch Maul. Und zu Maul kommen wir noch. Der kam noch nicht wieder vor, ne? Das habe ich schon
noch
gespoilert,
nicht.
Es wurde schon gesagt, dass er noch lebt, ne? In der Savage Press-Folge wurde schon gesagt, jetzt suchst du mal Maul. Und dann wird dieser Handlungsstrang erstmal komplett fallen gelassen für eine ganze Staffel, glaube ich. Naja.
Aber ja, wenn das wird noch wieder wichtig und dann wird auch Mandalore wieder wichtig. Da freue ich mich tatsächlich schon drauf.
Zurück zur Kunsthandwerkerkolonie der Tok'ruta. Da taucht ein Handelsföderationsschiff. Ja, du wolltest noch was sagen,
ganz
Entschuldigung.
Kurz. Ich habe erwähnt, dass wir es auf Deutsch geschaut haben und nicht auf Englisch, weil ich nicht weiß, ob Ahsoka im Original nicht sagt, das sind Leute meiner Spezies.
Ah, okay. Ja,
damit habe ich den ganzen Exkurs ausgelöst. Das wollte ich jetzt noch kurz die Klammer schließen, bevor wir darüber reden, was eigentlich passiert in der Folge.
Das ist gut, dass du das sagst. Dann haben wir hier faktisch keinen Fehler gemacht.
Mhm.
Ja, noch nicht. Also kein schlimm. Also wir machen hier viele Fehler.
Also
aber
noch keinem.
Wen juckt's?
Ja. Irgendjemand garantiert.
Ja, ich weiß nicht, ob von den paar tausend Leuten, die sich so eine Folge anhören, ist es jetzt hochgegriffen. Ich glaube, im Schnitt haben die so 1.000 Downloads.
Das ist doch,
ob das
ist ganz schön viel.
Ob das ja doch wirklich anhören und ob sich dann Leute aufregen und dann sich ärgern, dass sie das nicht direkt unter einem YouTube-Kommentar zum Ausdruck verleihen können, diesem Ärger, sondern dass sie zum Ausdruck verleihen können, diesen Ärger. Genau, das ist deutsche Grammatik.
Darüber könnte man sich aufregen.
Ja, darüber sollte man sich jetzt bitte aufregen. Wenn man diesen Podcast kommentieren möchte, kann man das übrigens. Und man kann den auch bewerten. Wie auch immer. Mehr Sterne sind, glaube ich, besser als wenig Sterne. Man kann aber auch einfach auf YouTube gehen und uns dort einen Kommentar hinterlassen oder auf Discord uns die Meinung zu unserem Werk sagen, wenn man Feedback geben möchte. Wir freuen uns über Feedback. Aber wir haben immer noch nichts über die Folge gesagt, nach 10 Minuten, die wir jetzt hier drin sind.
Ja.
Kunsthandwerkerkolonie. Da kommt ein Schiff. Was ist denn das für ein Schiff?
Das Schiff ist ein Separatistenschiff, beziehungsweise ist gleich eine Separatistenflotte. Die Leute unterhalten sich gerade mit, ich glaube, dem Jedi-Rat tatsächlich, aber auf jeden Fall mit Leuten von der Republik und sagen, ja, wir haben da so ein Problem mit den Separatisten und eigentlich hätten wir uns gerne Republik angeschlossen, aber ich glaube, das wird schwierig. Und die dann, wieso? Ja, weil die gerade hier sind. In dem Moment kommen dann die Schiffe runter. Und dann haben wir mehr oder weniger Dooku kommt an und sagt, schön habt ihr es hier, was für ein nettes Kunsthandwerkerdorf, wäre ja schade, wenn dem was passiert.
Er sagt eigentlich so richtig mafiamäßig, ich will euch jetzt unter meinen Schutz stellen und das heißt, ihr kommt jetzt alle mit.
Im Endeffekt,
alle. Ja.
Und dann springen wir von der Sichtweise zu den Jedi, beziehungsweise zu ihren Truppen, die auf diesem Planeten auf Kyros ankommen. Heißt Kyros. Und dann, also deren Auftrag ist es rauszufinden, was ist da passiert und können wir den Leuten helfen.
Genau. Und das sind in dem Fall natürlich wieder Anakin, Obi-Wan und Ahsoka, die hier ankommen. Ja. Und erstmal eine leere Stadt vorfinden.
Also zumindest ohne Togruta. Was sie finden, sind Battle Droids.
Das ist immer ein gutes Zeichen. Die Folge hat gar nicht so wahnsinnig viel Plot. Wir können das relativ kurz zusammenfassen. Ne? Sie haben dann, die Zygarianer haben einen Typen zurückgelassen, der heißt Darth Dnar. Also es ist kein Sith Lord, es ist nicht Darth Dnar, sondern Darts, wie das hier Pfeilchen werfen.
Ja. Und den finden sie da und der sagt mehr oder weniger, kommt doch und verhandelt mit mir. Und ihr wollt doch mit mir verhandeln, denn hier im Ort sind überall Bomben verteilt und mit denen bringe ich dann die gesamten Kolonisten um, wenn ihr nicht spurt.
Genau, wenn ihr mich jetzt angreift, dann jage ich alles in die Luft. Und dann nutzt Obi-Wan seine Lieblingstaktik, nämlich sich verprügeln lassen. er schindet einfach mal wieder Zeit, damit Anakin und Ahsoka all diese Bomben finden und entschärfen können, um die Zivilisten zu retten, während Obi-Wan halt sich zurückhält, glaube ich. Oder ja. Ja, er sagt auch, lass uns doch einfach mal ohne Waffen kämpfen.
Er sagt, lass uns, also er kennt ein zygerianisches Ritual und sagt, ihr habt doch quasi diesen Ehrenkampf. Und dafür verwendet er weder eine Waffe noch die Macht. Hm. Was bedeutet, dass der Zygerianer ihn mehr oder weniger durch die Gegend wirft und verprügelt.
Wie man das halt so macht in solchen Szenen.
Ja. Während Ahsoka und Anakin Stück für Stück die Bomben entschärfen und dann noch einen kurzen Moment haben, wo zwei miteinander gekoppelt sind und dann tauchen Sniper auf und dann müssen sie den Winkel abschätzen und jeweils den Blasterschuss auf den Druiden des anderen werfen. Aber dann schaffen sie es mit tollem Teamwork und können Obi-Wan sagen, hey, alles gesichert.
Ich meine, du weißt, wie es ausgehen wird, aber es ist trotzdem nicht unspannend gemacht.
Nein.
Also es ist schon eine Zwickmühle, die sie da aufgebaut haben.
Mhm. Und es ist wirklich eine logische Lösung dafür, die sie schnell und sicher absprechen und dann durchführen.
Ja.
Das ergibt alles Sinn.
Ist ein cooles Setup. Ich meine, man muss ignorieren, dass sie beide Telekinese können und einfach ihre Lichtschwerter fernsteuern könnten, um diese
Dinger
zu deaktivieren.
Ja, diese Fähigkeit ist sehr wählerisch, in welcher Szene sie gerade verfügbar ist.
Ich glaube, das ist manchmal so wie bei einem Stufe 15 D&D-Charakter oder bei einem Imperial Assault-Charakter, den du ausgelevelt hast, wo du einfach so viele Fähigkeiten hast, dass du manchmal vergisst, was du noch auf dem Zettel hast oder welche Kärtchen da noch liegen. Und nachdem du es gemacht hast, merkst du, ich hätte ja noch die Eigenschaft hier, Für so und so viel Stress hätte ich das machen können, das habe ich jetzt vergessen. Können wir die Zeit zurückdrehen? Nein.
Nein.
Hat ja auch so geklappt.
Ja, daraufhin sagen sie Obi-Wan, hey, ist erledigt. Worauf der mehr oder weniger aufsteht, sich den Staub von der Schulter klopft und sagt, gut, dann jetzt ernst. Aber der Zygerianer lenkt ihn, beziehungsweise wirft ihn zurück mit einer Bombe, die er an seinem eigenen Kommandodruiden festmacht und kann in sein Schiff entkommen. Die Jedi sind aber hinterher. Erwischen den noch.
Ahsoka ist, glaube ich, diejenige, die dann hinterher springt, oder? Also Ahsoka und Anakin kommen rein, aber ich glaube, Ahsoka stellt ihn dann im Cockpit
Ja, beziehungsweise erstmal haben sie noch ein Tentakelmonster.
Ja, es sind ja immer überall Tentakelmonster.
Ja, es heißt auch jedes davon anders. Also inzwischen sind wir irgendwie auf mindestens 3 oder 4 Spezies ähnlicher, aber unterschiedlicher Tentakelmonster gekommen. Das Schiff ist übrigens ein cooles Design. Das klappt so auf und zu, so wie ein Origami-Viech ein bisschen. Das gefiel mir. Und nachdem sie Tentakelmonster erledigt haben, stellen sie ihn. Und der gibt dann zu, ja, wir haben die ganzen Leute entführt, die sind überhaupt nicht im Dorf. Das haben ihnen inzwischen auch die Scans gesagt. Wenn sie früher fertig gewesen wären mit dem Scan, hätten sie die Bomben nicht entschärfen müssen. Aber so ist es nun mal.
Hätte er mal schneller gescannt, der Yularen, von seinem Sternzerstörer aus. Aber gut.
Und sagt, die sind alle weggebracht worden, denn die Zygerianer wollen in Zusammenarbeit mit den Separatisten ihr altes Sklavenhalter-Imperium wieder aufbauen, das die Jedi zerstört haben. Und dafür sollen die 50.000 Leute, die sie von Kyros entführt haben, den Auftakt bieten. Und seine Königin wird da eine schicke Veranstaltung mit meistbietenden Kriegssklaven abhalten.
Ja, das heißt, das ist die Fährte, die sie... Ja, sie folgen müssen, um herauszufinden, wo die ganzen tausenden entführten Tokota hingekommen sind. Du sagtest eben, dass die Zygerianer jetzt in The Clone Wars neu etabliert wurden. Die gab es vorher nicht in irgendwelchen Comics oder sowas.
Ich kann das nicht absolut garantieren, aber mir sind sie das erste Mal in The Clone Wars jetzt untergekommen.
Okay, weil sie haben so ein albernes Design, dass ich mir vorstellen könnte, dass sie in irgendeinem alten Comic mal durchs Bild gelaufen
sind. Soll ich das mal live herausfinden?
Finden wir das nochmal live heraus.
Oh, die kommen aus einem Star Wars Horse Book aus dem Jahr 1987. Da wurden sie erwähnt.
Aha. Aber dann sind sie untouched by the Expanded Universe. Das Expanded Universe hat mit dieser Erwähnung nichts gemacht, bis dann The Clone Wars um die Ecke kam. Weil vieles, was aus diesen Rollenspielbüchern kommt, ist ja wirklich dann in Romanen und Comics verwurschtet worden in den 90ern. Mhm. Aber offensichtlich sind die da verschmäht worden, bis Dave Filoni da um die Ecke kam. Okay.
Also es gab wohl eine Erwähnung und dann alle Details dazu. Ja.
Aber sie haben noch so einen Oldschool-Vibe irgendwie.
Ja,
ne?
Haben sie.
Naja, man braucht auch nicht so viele katzenartige Spezies.
Also sie werden hier tatsächlich auch als katzenartig geführt. Mhm. Aber in dem Text daneben, wir sind auf der
Wikipedia.
Auf der Wikipedia steht hundeartig.
Sentient Canine Species und dann steht daneben Classification Feline. Ja, das ergibt keinen Sinn.
Denn sie sind eine humanoide, katzenartige Spezies von Zygeria, die sich aus einer hörnertragenden Hundespezies entwickelt
hat.
Ich bin sehr verwirrt.
Gut, Biologie und Star Wars.
Ja,
ne?
Muss
sein. In der anderen Galaxis sind Katzen und Hunde vielleicht näher verwandt.
Ja. So weit sind wir gekommen.
Wir sehen ja auch nie wirklich Hunde. Also wir sehen natürlich Katzen, also Love-Katzen und so.
Also,
aber Hunde, da sehen Family Mastiffs von Corellia ein, genau. Die auch nicht wie Hunde aussehen. Und
dann, wir haben noch Kristallfüchse und
wir haben die
übernatürliche Wölfe.
Die Vornskr, die machtjagenden Wölfe, die Tail und Kade.
Die haben, glaube ich, 6 Beine, oder?
Das weiß ich jetzt nicht. Die Islamigi haben, glaube ich, 6 Beine.
Ja. Und benutzen sie aber nie, weil sie einfach immer nur rumliegen.
Ja, es sind einfach nur Salamis. Salami. Das führt jetzt zu weit.
Ja, okay. Also.
Folge 2.
Slaves of the Republic. Anakin, Obi-Wan, Ahsoka und Captain Rex sind jetzt beauftragt, herauszufinden, was mit den entführten Kolonisten passiert ist. Dafür benutzen sie das Schiff, das sie von Darth Stenar jetzt übernommen haben, minus das Tentakelviech, das erledigt wurde.
Minus Darth Stenar.
Und minus Darth Stenar.
Ja, der ist immer im Knast.
Und dafür verkleiden sie sich. Und zwar tragen Obi-Wan und Anakin und Rex zygerianische Rüstung.
Ja.
Mit den lustigen Ohrendingern dran.
Aber mit freien Gesichtern, damit wir sehen, dass es keine Zygerianer sind, was auch angesprochen wird. Und was machen sie mit Ahsoka?
Ahsoka ist erstmal verschleiert, aber Ahsoka haben sie verkleidet als Sklaven. Wir hatten noch vergessen, dass in der letzten Folge gibt es ein kurzes Gespräch, wo Ahsoka sagt, warum ist Anakin eigentlich so auf 180 mit den Sklavenhändlern hier und Obi-Wan. Ach so, haben wir dir das nie erzählt? Anakin war als Kind versklavt und seine Mutter auch.
Offensichtlich wurde ihr das nie erzählt.
Ja.
Ich finde das sehr interessant, dass das nie aufkam. Die haben ja auch viel zu tun, okay. Aber es muss ja irgendwann mal das Thema gewesen sein, dass Anakin erst mit 10 oder so überhaupt in den Jedi-Orden kam. Übrigens, Fun Fact, laut der Chronologie ist Ahsoka die dienstältere Jedi, weil sie schon früher im Tempel war.
Weil sie als Baby in den Tempel gekommen ist. Oh,
Also irgendwann musst du doch mal gefragt haben, was hast du eigentlich, wie hast du die ersten 7 Ausbildungsjahre verplempert sozusagen? Ja, ich war ja schon hier mit 4 aktiv und habe hier mit einem kleinen Lichtschwert rumgefuchtelt. Und du?
Wo ich habe Protokolldruiden gebaut für meine Mutter.
Ja, ja, gut. Vielleicht hat er erzählt, dass er auf Tatooine aufgewachsen ist, aber nicht, dass er Sklave war. Kann ja sein.
Ja. Die Gruppe teilt sich in 2 Hälftchen auf. Anakin will als Sklavenhändler mit Ahsoka als Sklavin zu der Versteigerung gehen und versuchen, Kontakt zur Königin aufzunehmen. Das ist der Plan. Mhm. Er gibt sich da eben dann als ein Sklavenhändler aus, der Lars heißt.
Ja. Gut, er kennt ja einen Lars.
Ja.
Eben. Von daher.
Also, ich weiß auch also nicht. Welcher Gedanke hat ihn dazu gebracht? Lars.
Er dachte an Tatooine, hat überlegt, Sklave, denke ich an Tatooine. Wen kenne ich auf Tatooine? Ich kenne Lars auf Tatooine. Das ist mein Stiefbruder. Ist das richtig?
Ja.
Ja.
Ja, sein Stiefbruder. Mhm. Okay. Und Obi-Wan und Rex sollen unabhängig von ihnen herumschnüffeln und mehr herausfinden. Und dann läuft das Ganze auch parallel. Ahsoka ist erstmal sehr schlecht darin, sich wie eine brave graue Maus zu verhalten und will einschreiten, wenn Leute einen Sklaven auspeitschen und geht dazwischen, gibt natürlich Ärger. Also sie sind direkt von Sekunde 1 an auffällig.
Ja, aber das sorgt direkt für eine Audienz bei der Königin, weil die Königin sie auf sie aufmerksam wird und dann direkt einlädt.
Ja.
Aber auch nur, weil sie Anakin hot findet, glaube ich.
Ja, also das wird ziemlich deutlich gemacht, dass, also die Leute sagen schon, die Königin hat ja auch bestimmte Vorlieben und so und offensichtlich steht sie auf menschliche Männer.
Ja, junge, großgewachsene menschliche Männer mit dem Gesicht einer Holzpuppe.
Ja. Und Anakin sagt dann auch, er hat was zu tun mit einem Typen namens Denturi. Dann stellt sich heraus, die Königin will mehr darüber wissen, dass sie Denturi hasst. Daraufhin sagt er, aber ich habe ihn umgebracht. Und diese Sklavin habe ich mitgenommen aus seinem Palast und hoffte, dass ihr sie mir abkauft als Belohnung dafür. Jetzt
mal eine Frage dazu. Bruno Denturi wird hier genannt.
Ja.
Wer ist denn Bruno Denturi? Wird das irgendwann mal aufgeklärt?
Also es wurde nur gesagt, dass er ein Konkurrent von ihr ist, wenn ich
das
richtig verstanden
habe. Ja, aber ist das ein Charakter, den wir kennen? Der hat einen Wikipedia-Eintrag, sehe ich gerade. Aber da gibt es nicht viel über ihn zu erfahren. Nur das, was in der Folge gesagt wird.
Das also, ist alles.
Das ist kein. Es wäre witzig gewesen, wenn es ein Charakter gewesen wäre, den es wirklich gibt. Aber nö, das denkt sich offensichtlich, bezieht sich Anakin auf jemanden, den wir gar nicht kennen. Ich finde den Namen aber super. Es klingt halt wie ein Mafioso.
Mhm.
Bruno Denturi, das könnte doch irgendein Typ aus
und vor allen Dingen
sein.
Indentured Worker ist sehr nah an Sklave. Also jemand mit einem Zwangsvertrag.
Ah, okay.
Also ich nehme an, dass so der Name entstanden ist. Denturi von Indenture. Und
okay,
dann
in guter alter Sith-Tradition lässt er einfach das Innen
weg. Das Innen weg, ja.
So wie bei Vader und Sidious. Okay,
ja.
Darth Denture.
Ja. Und dann Anakin sagt erst, ich möchte, dass ihr mir die Sklaven abkauft. Das ist dann meine Belohnung dafür, den Tori erledigt zu haben. Aber dann flirten er und die Königin miteinander und er sagt, weißt du was? Ich schenke dir diese Sklavin. Außerdem kommt noch ein kleiner Zwischenfall, nämlich eine andere Sklavin, die daneben steht und Sachen serviert, zieht auf einmal ein Messer und geht auf die Königin los. Aber Anakin verhindert dieses Attentat, woraufhin die Sklavin in Panik verfällt und sagt, sie kann es nicht ertragen, wieder in die Umerziehung zu kommen und selbst vom Balkon springt in den Freitod.
Ist das der erste Selbstmord, den wir in dieser Serie sehen? Ich glaube schon.
Ich glaube ja. Mhm. Nein, wir hatten Leute, die sich opfern und ihren Tod in Kauf nehmen, aber Selbstmord in der Form nicht. Also
das ist schon sehr finster.
Ja, die ganzen Folgen haben sehr viel finstere Themen. Es wird von jetzt dann auch nicht besser mehr, die nächste Zeit. Ja, für das es eine Kinderserie ist, dass es um Sklaverei, um Zwangsarbeit geht, um Selbstmord, um Folter.
Naja, sie geht davon aus, dass die Kinder, die sie gucken, mit ihr mitaltern, glaube ich.
Ja.
Und dann zum Zeitpunkt von The Bad Batch auf jeden Fall schon etwas älter sind und düstere Themen ertragen können, denke ich.
Ja.
Ich konnte jedenfalls, bei mir hat es geklappt, ja. Also ich bin ja, als die ausgestrahlt wurde, bin ich von 27 zu 31 auf jeden Fall schon gealtert und da war ich ein bisschen reifer dann dadurch. Ich konnte damit auch umgehen mit 31.
Ich bin stolz auf dich.
Ja.
Du bist halt ein bisschen schneller bei sowas als andere Leute.
Danke, ja. Das höre ich oft.
Ja. Also mit dieser Taktik Sklaven in den Tod stürzen lassen und Ahsoka verschenken, hat sich Anakin auf jeden Fall ein Date mit der Königin gesichert, abends bei der Sklavenversteigerung.
Und was machen Obi-Wan und Rex Konstruktives währenddessen?
Die finden den Bürgermeister der Kolonie, der Ausgeraubten, und versuchen den zu befragen, aber der ist absolut fertig, im schlechten Zustand, der kann gar nicht wirklich reden. Daraufhin sagt Obi-Wan, okay, das Erste, was wir machen müssen, ist diesen Mann in Sicherheit bringen und ihm medizinische Hilfe geben, und dann macht er was Obi-Wan halt so macht. Er findet ein Tier und überredet es, dass sie auf ihm reiten dürfen.
So eine Flugechse, so eine Gleitechse.
So eine Gleitechse, mit denen da mehrere Leute unterwegs sind. Eigentlich ganz cool.
Ja, und dann werden sie halt nur leider sofort runtergeschossen.
Ja, also zumindest Obi-Wan wird sofort runtergeschossen
und der Bürgermeister. Und der Bürgermeister und Drax entkommen auf der Echse tatsächlich. Aber das ging nach hinten los, würde ich mal sagen.
Mhm.
Das endet dann alles damit, dass bei dieser großen Versteigerung der Sklaven Anakin neben der Königin steht. Ahsoka, glaube ich, auch.
Mhm. R2 ist auch da.
R2 ist natürlich wichtig. R2 ist da und hat alle Lichtschwerter in seinem Köpfchen gespeichert, damit wir eine Return of the Jedi-Referenz einbauen können. Leider geht es anders aus als in diesem Film. Also es ist ein cooler Moment. Ne? Also Obi-Wan und der Bürgermeister sind in diesem, es ist so eine Art Kessel, also eine Arena. Unten sehen wir die Sklaven und es sind sehr hohe Ränge, sehr hohe Mauern mit den ganzen Zuschauenden und in einer Loge oben die Königin. Und naja, es eskaliert dann natürlich, Anakin versucht Obi-Wan zu befreien. Rex greift ein, am Ende landen alle unten in diesem Loch.
Mhm.
R2 schießt zwar die Lichtschwerter raus, aber das hilft nichts. Sie werden am Ende alle überwältigt und gefangen genommen. Auch Obi-Wan, also der war es ja vorher schon, aber niemand entkommt. Auch Anakin ist dann erstmal diskreditiert, aber verbleibt bei der Königin. Ne? Obwohl sie jetzt weiß, dass er ein Jedi ist, will sie ihn als ihren, wie nennt man das?
Also freundlich gesagt, Leibwächter?
Ja, aber ich hätte jetzt eher an,
Bettwärmer.
Bettwärmer
behalten. Fürchte ich. Also sie benutzt Obi-Wan, Rex und Ahsoka als Druckmittel. Sie sagt, wir bringen die nicht um, wenn du Spurst. Freiwillig bei mir bleibst. Ja.
Das heißt, Ahsoka endet in einem unter Strom gesetzten Käfig, der von ihrem Palast hängt. Obi-Wan wird auf den Planeten Kadava gebracht. Kadavo, wo die anderen Togruta Sklaven auch schon rumhängen. Was passiert mit Rex?
Der kommt ebenfalls nach Kadavo.
Stimmt, die kommen
dabei
zusammen.
Und der Bürgermeister auch.
Und der Bürgermeister auch, genau. Und damit endet diese Folge. Beziehungsweise die endet schon, glaube ich, damit es überwältigt werden, oder?
Nee, es geht noch tatsächlich bis zu dem Punkt. Einmal, dass Rex und Obi-Wan auf Kadavo ankommen und der Aufseher auf Kadavo hat da eine ganze Reihe Togruta aufgestellt.
Mhm.
Und die stehen.
Ach ja, richtig.
Und die ganze Anlage hängt so an drei Punkten aufgehangen über einem gigantischen Loch, über einem Abgrund. Und dann, als die vom Schiff runterkommen, Obi-Wan und Rex, drückt er einen Knopf, der Aufseher, und eine Handvoll von den Togruta fallen einfach, weil sich unter ihnen Klappen öffnen, in diesen Abgrund rein. Und er sagt, Obi-Wan, jedes Mal, wenn du aufmuckst, wird jemand anders hier leiden deswegen.
Mhm.
Außerdem trägst du, genauso wie Ahsoka, also nicht der Käfig ist unter Strom gesetzt, sondern sie hat so ein Schockhalsband, trägst du ja auch so ein Schockhalsband und alle anderen hier auch. Also viel Spaß hier bei harter Arbeit im Rahmen der Umerziehung. Und Anakin bekommt von der Königin gesagt, eigentlich ist mein ganzes Ziel ja, dich quasi umzuerziehen, auf meine Seite zu ziehen. Und ich meine, du arbeitest so ja schon quasi ohne Entgelt für die Republik. Das ändert sich doch gar nicht so viel für dich. Eigentlich ist es doch hier besser, oder?
Sagt die Königin zu Anakin.
Ja.
Okay. Ja, hat sie einen Punkt, oder?
Und sie sagt, sie würde die anderen freilassen, wenn er sich ihr ganz verschreiben würde. Ende der Folge.
Also sie sagt zu ihm, er ist schon ein Sklave der Republik, um den Titel dieser Folge zu nennen. Ja, ja, ist auch richtig. Ich meine, er kriegt da kein Geld. Er muss machen, was die sagen. Ich weiß nicht, wie seine Unterkünfte sind, aber er benutzt sie auch nicht, weil er bei Padme pennt. Ne?
Mhm.
Sehen wir nie, ne? Sehen wir jemals die Unterkünfte der Jedi?
Nee.
Wir sehen nur ihre Meditationskammern.
Es wird unterstellt, dass sie irgendwo in dem Tempel auch eine Ecke haben, wo sie schlafen. Aber keine Ahnung, vielleicht sind das auch nur so Kapselhotel-Nischen.
Oh, das. Ja gut, auf Coruscant kann ich mir das vorstellen. Ist ja nicht viel Platz. Mhm.
Der Tempel ist aber riesig.
Gut, sind ja auch, ja gut, so viele Jedi gibt es ja gar nicht. Ne? Die meisten sind ja auch ständig unterwegs. Aber dritte Folge, die da heißt Escape from Kadavo.
Escape from Kadavo. Das sagt eigentlich ja schon, was passieren wird. Zumindest auf Kadavo.
Also sie entkommen, dann Ende. Dankeschön, dass ihr dabei wart.
Nein. Ein bisschen dramatischer ist es dann schon. Also wir haben auf der einen Seite Obi-Wan und Rex, die auf Kadavo festsitzen und die ziemlich unter Kontrolle von dem Aufseher dort sind. Agrus heißt der? Nee, Agrus.
Ja, aber nein.
Also, ja, genau. Er ist Argus, weil jemand Argus genommen hat, das Argus-Auge und umgedreht, gehe ich davon aus.
Und immer wenn Obi-Wan aufmuckt, dann quält er einen anderen von den Sklaven, ja, damit Obi-Wan eben lernt, dass er das nicht tun sollte. Und das ist auch tatsächlich etwas, was ihn fast bricht, ne?
Ja.
In der Zeit.
Also, dass er den Kopf niedrig hält, es gibt quasi kein Essen, ständig werden Leute ausgepeitscht, alles ist sehr finster. Währenddessen hat Anakin eigentlich per se kein schlechtes Leben, wenn nicht seine Freunde irgendwo gefoltert und eingesperrt werden. Das hat nur ein kleines Problem. Der Premierminister, glaube ich, war es auf jeden Fall, ein Sidekick von der Königin, hat gepetzt, dass da Jedi sind und was da passiert. Deswegen kommt Count Dooku vorbei und möchte nach dem Rechten sehen. Der findet das nämlich nicht cool, dass sie Jedi einfach leben lässt. Und sie sagt so, Anakin, reiß dich zusammen und misch dich nicht ein. Gib mir dein Lichtschwert und halt die Klappe. Ich regle das mit Dooku. Ich komme schon klar. Was eine Fehleinschätzung von ihrer Seite aus ist.
Anakin nutzt aber auch die erste Gelegenheit, um wieder zu entkommen. Sobald sie außer Sicht ist, überwältigt er ihre Wachen und haut ab, um Ahsoka zu befreien.
Ja.
Was auch nicht so schwer ist. Während Ahsoka wird ja selber so ein bisschen gequält von einem dieser Zygerianer, der da am Rand dieses Abgrunds steht und schafft es auch fast, den einfach mit der Macht in den Abgrund zu schubsen.
Also ich habe das so verstanden, dass sie absichtlich ihn nicht ganz in den Abgrund schubst, weil sie ihn nicht einfach umbringen wollte. Aber sie zupft ihn halt über den Abgrund, sodass er wieder hochklettern muss, nachdem er kurz an der Kante gehangen hat und ihm wahrscheinlich dass der Arsch auf Grundeis gegangen ist, vorsichtig gesagt.
Ja. Zu Recht.
Ja. Er rächt sich dann, indem er das Schockhalsband auslöst. Yay. Folter von Minderjährigen
Kindersoldaten.
Mhm. For kids. Ja, Count Dooku ist nicht zufrieden damit, dass diese Jedi nicht einfach umgebracht wurden. Aber die Königin sagt, das ist mein Plan. Stellt euch doch nur mal vor, wenn wir es schaffen könnten, Jedi so zu brechen, dass sie sich auf unsere Seite ziehen. Dann hätten wir als Separatisten die Republik doch total ausgebotet. Weil das total vor allen Dingen auch jegliche Hoffnung zerstören würde und das Rückgrat der Armee brechen. Dooku sagt, Quatsch, ich würge dich jetzt mit der Macht, weil ich genervt bin von dir.
Ja, okay.
Nein, er sagt irgendetwas Dramatischeres. Also er ist höchst unzufrieden damit. In dem Moment taucht dann Anakin wieder auf und schnappt sich sowohl die Königin als auch sein Lichtschwert und er und Ahsoka und die Königin können entkommen, weil Ahsoka zwischendurch ein Schiff klar gemacht hat. Aber die Königin stirbt dann in seinen Armen an Bord
des Schiffes. Also letztendlich stirbt sie ja, weil sie sich weigert, Anakin rauszugeben. Ne? Also sie hat sich ja schon ein bisschen für ihn eingesetzt. Das macht sie jetzt aber nicht zu einer guten, oder? Trotzdem soll das eine traurige Szene sein.
Ja, und sie sagte, du hattest recht, Anakin. Ich bin selber auch eine Sklavin des Systems. Vorher sah es aus, als würde sie einfach nur grundlegend von allem profitieren.
Also sie wäre keine Sklavin des Systems, wenn sie sich nicht mit dem blöden Dooku eingelassen hätte. Also,
ja.
Aber vielleicht wäre sie auch keine Königin ohne ihn. Keine Ahnung, da wissen wir zu wenig über ihre Hintergründe, wie sie an die Macht kam. Ist aber egal. Ja, also okay, wenn sie das so sieht, in Ordnung. Die sehen sich immer alle nur als Opfer und als benachteiligt, auch wenn sie auf einem Thron sitzen. Weißt du, wie das ist. Muss man nichts drauf geben. Ist eine blöde Kuh, weg mit ihr.
Ich habe kein Mitleid mit ihr. Nö. Aber
Anakin schon, aus irgendwelchen Gründen. Aber bei dem sterben ja halt oft auch irgendwelche Frauen in den Armen. Und
also vielleicht ist er ja der Faktor, der gleich ist. Vielleicht sterben Leute einfach in Anakins Umfeld.
Das ist nicht ganz falsch, denke ich. Ja.
Ja. Dann geht's nach Kadavu. Ja. Zum Glück rufen sie vorher aber noch andere Leute an. Also sie sind schlau genug, sich Hilfe zu rufen. Die brauchen sie dann auch dringend, denn ihr Schiff wird mehr oder weniger direkt abgeschossen. Sie schaffen es aber in die Anlage rein.
Und ich meine, erstmal ist ja Dooku auch nach Kadavo unterwegs, weil er sagt, okay, ich weiß jetzt, Obi-Wan ist da, dann wird der jetzt direkt mal hingerichtet.
Ja.
Und alle anderen auch.
Deswegen haben sie aber auch nicht wirklich Zeit. Also sie müssen da direkt hin, um das sofort zu regeln.
Das heißt, da läuft dann auch ein Counter runter, ne? Also da ist eine tickende Uhr, weil sie jetzt auch schon anfangen, die Schleusen in den Gefängnisanlagen zu öffnen, damit die alle langsam, also nicht langsam, sie fallen langsam in den Tod. Weißt du, was ich meine?
Ja, der Boden wird so langsam weggezogen und damit geht ihnen der Raum aus, den sie haben und dann fallen die ersten über die Kante. Es ist aber, also Es ist eine von diesen Fallen, die sich erst schnell bewegt und dann die restlichen 10 Minuten der Folge nur sehr, sehr langsam.
Das ist eine typische Lukas-Film-Falle, würde ich sagen. Das ist okay.
Und Ahsoka eilt dann auch schnell dahin, weil sie sagt, ich kümmere mich um meine Leute und sagt, wir haben nicht wirklich eine Chance, die irgendwie hier anders rauszubringen. Es sei denn, oh, guck mal, da kommt jetzt gerade unser Sternzerstörer sowie eine Einheit von Kampfpiloten, also Plo Koons Einheit, der führt ja einen Trupp von Spezialklontrupplern, die Kampfpiloten sind an. Wenn wir es schaffen, den Sternzerstörer unter die Anlage zu bringen in dieses Loch, das ist groß genug dafür, dann können die ganzen Leute sich abseilen runter auf den Sternzerstörer und sind dann gerettet und müssen nicht in den Abgrund fallen. Das versuchen sie also.
Das passiert übrigens, glaube ich, nur, weil in dem Kampf von Agrus mit Obi-Wan, der die ganzen Kontrollen zerstört, damit die nicht auf normalen Weg gerettet werden können. Damit sie die nicht
rückgängig machen können.
Ja. Obi-Wan als Rettung naht, versucht sein gemeinsam mit Rex den bösen Gefängnisvorsteher zu überwältigen, aber der zerschlägt dann alle Computer, damit es keinen Ausweg gibt für die Sklaven, die da in den Tod stürzen.
Agrus sitzt in so einem Schwebestuhl und düdelt damit durch seine Kontrollzentrale. Und passieren noch unschöne Dinge mit ihm und seinem Schwebestuhl am Ende der ganzen Geschichte. Also.
Ja, das ist wieder so ein typischer Fall von. Oder wolltest du es erzählen? Entschuldigung.
Nö, kannst du gerne machen. Ich wollte nur sagen, also der Plan mit, wir bringen den Sternzerstörer unter die Anlage und die Leute seien sich ab, der wird umgesetzt und funktioniert tatsächlich. Ist aber nicht unspannend.
Ja, ist gut gemacht. Mhm. Und in dem Kampf Obi-Wan gegen Agrus kommen wir halt wieder an den Punkt, wo der Bösewicht quasi wehrlos ist und dann den Helden verhöhnt, weil er ein Jedi ist. Haha, du kannst mich jetzt gar nicht umbringen, weil du bist ja moralisch überlegen. Und dann ist aber immer noch ein Klonsoldat da, nämlich Rex, der dann ihn einfach pfählt, glaube ich, oder? Der wirft ihm seinen Kampfstab ins Gedärm.
Und dann sind wir den los. Und mit so viel Schwung, dass es durch ihn und seinen Stuhl durchgeht.
Ja, Rex durfte letzte Woche den Krell nicht umbringen. Ja, jetzt darf er immerhin den Sklaventreiber killen.
Ja. Weil er zieht, glaube ich, auch recht große Befriedigung daraus.
Ja, der war ja auch da eingesperrt.
Mhm. Ja, am Ende bombardieren, nachdem alle Sklaven raus sind, schießt der Sternzerstörer noch ein bisschen drauf, beziehungsweise sie werfen Bomben drauf und dann stürzt diese ganze Anlage in den Abgrund.
Was sehr hübsch aussieht.
Ja.
Und die Togruta dieser Kolonie schließen sich der Republik an. Yay.
Wobei sie aber auch zugeben, dass sie sich nicht so schnell von dieser Erfahrung erholen werden. Vor allen Dingen ist 50.000 Leute. Wir sehen aber nur, wie irgendwie 3 Dutzend gerettet werden. Ich hoffe, dass die beispielhaft sind für die 50.000.
Die sind offscreen. Man kann halt nicht so viele Leute darstellen mit der Technik, die man hier hat. Und ich bin mir sicher, denen geht's gut. Ja, das waren die Sklaven der Republik oder die
Sygarianer-Trilogie. Escape from Calavo. Sklaven der Republik ist ja tatsächlich die 2. Folge.
Ja, wie gesagt, ich nenne sie Sklaven der Republik, die Trilogie. Ich weiß nicht, warum. Weil ich den besten Titel finde für die 3. Also, wie fandst du denn diesen Arc?
Also, teilweise unangenehm zu schauen. Ich meine, Ahsoka ist eine Teenagerin und die wird hier regelmäßig mit einem Schockhalsband gefoltert. Also, ich finde Tim schon wirklich nicht sehr leicht, vorsichtig gesagt. Aber Teile von den Story-Arcs haben mir gut gefallen, in dem Sinne nämlich auch, wie willst du einen Jedi kontrollieren? Du sagst ihm einfach, wenn du irgendwas machst, dann müssen andere drunter leiden. Und aufgrund der moralischen Einstellungen, Grundlagen ihrer Eide und dergleichen, hast du sie damit eigentlich perfekt unter Kontrolle. Also es ist schon zu sehen, eigentlich sind Obi-Wan und Anakin ja semi-unaufhaltbar, je nachdem, wie die Situation gerade ist. Aber dass, wenn man sie mit anderen Leuten erpresst, man sie wie ein Haustierchen halten kann, im Fall von Anakin.
Und
es ist alles ziemlich spannend inszeniert, finde ich.
Eigentlich schon, ne?
Ja.
Und es ist auch wieder sehr hübsch.
Ja, ausgesprochen.
Also ich finde das Design von den Sigarianern nicht so toll.
Das ist, babylonisch.
Ja, stimmt, ihre Stadt. Ihr Charakterdesign finde ich nicht so toll. Ihre Stadt ist halt, ja, du hast recht, haben sie wohl gedacht, okay, was ist ein antikes Sklavenhalter-Imperium gewesen? Dann nehmen wir doch Babylon. Das hat die richtigen Vibes. Aber es hat natürlich dann auch einfach orientalische oder vielleicht auch arabische Vibes. Und dann hast du wieder den orientalen Sklavenhalter. Ist schwierig. Aber gut, ich glaube nicht, dass das die Absicht dahinter war.
Nein, ich glaube wirklich, dass der Gedanke war, eine antike Kultur, ein altes Imperium, das unter anderem auf Sklavenarbeit aufgebaut ist. Und irgendjemand hat gesagt, guck mal, diese Ziggurat und diese bunten Kacheln und so, das sieht doch alles sehr hübsch aus.
Das ist auch sehr hübsch.
Ja. Ausgesprochen, ja. Sie haben sogar hängende Gärten, also, genau. Ja. Also Dachgärten überall. Die leben eigentlich wirklich nett. Schade nur, dass sie moralisch vollkommen verkommen sind.
Mhm. Ich finde es auch schön, dass man Anakin's Backstory da ein bisschen mehr eingewoben hat. Das führt aber nicht so wirklich irgendwo hin. Ne? Also, dass er Sklaverei so sehr hasst. Ich finde nicht, dass ihn das so motiviert in seiner Entscheidung, wie er mit der Königin umgeht.
Nee, ich finde es eigentlich tatsächlich fast widersprüchlich, wie leicht er am Anfang damit umgeht, auch einfach seiner Padawan zu sagen, so, du bist jetzt die Sklavin, spiel das mal.
Ich glaube, es wäre andersrum besser gewesen, wenn man Anakin auf den nach Kadavo geschickt hätte und Obi-Wan zum
Haustier,
zum Boy-Toy der Königin gemacht hätte.
Also ich will ja jetzt auch nichts gegen Hayden Christensen sagen, aber wenn man die Auswahl hat.
Zwischen Ewan McGregor und Hayden Christensen, okay. Ja, ich hätte es auch interessanter gefunden, wenn Obi-Wan in der Situation wäre.
Ja. Aber so ist es, sind es drei Folgen, in denen Obi-Wan jeweils verprügelt wird.
Ja, ich meine, wenn man ihn nicht mag, ist das ganz gut.
Oh.
Aber ich mag ihn.
Ja.
Also es ist auch schön, dass er mal nur aufs Maul bekommt und Anakin ihn wieder rausboxen muss, damit wir mal sehen, dass die beiden tatsächlich sich aufeinander verlassen können.
Ja. Und Freunde sind. Und das nicht nur in die Kamera sagen, dass wir Freunde sind.
Weil Anakin in der Serie sehr oft Obi-Wan rettet. Ja. Ne? Aber andersrum ja auch. Das ist schon. Also man braucht auf jeden Fall diese Serie, um diese Beziehung zwischen diesen beiden Charakteren zu vertiefen. Das klappt in den Filmen einfach nicht. Und dafür ist es auf jeden Fall ein sehr guter Handlungsstrang. Und es war auch keine Sekunde langweilig. Ich habe oft das Gefühl, dass da Redundanzen drin sind in solchen Mehrteilern.
Nee, aber das hier ist alles wirklich sehr dicht. Ja.
Also die erste Folge ist noch ein bisschen zu lang, finde ich, mit den Bomben auf der Kolonie. Das hätte man kürzen können. Aber sie steht für sich ganz gut. Und es ist eigentlich Nonstop-Action. Ne? Also es ist so viele Set-Pieces, so viele verschiedene, so viele Abwechslungen, so viel befriedigende Tode von Sklaventreibern. Und wie gesagt, es ist wirklich umwerfend schön. Verglichen mit dem, was wir in der ersten Staffel gesehen haben. Das sage ich ja immer wieder. Ne?
Also krasse Sprünge, was. Also das Budget muss explodiert sein. Ich weiß es nicht, mal nachschauen. Weil allein die Menge an verschiedenen Modellen an Togruta, die sie nur dafür gemacht haben, die ganzen Assets, also Dinge, die man vorher noch nie gesehen hat, für die babylonische Hauptwelt. Also es wird einfach so viel neu angefertigt für einen Arc von nur 3 Folgen. Und es sieht auch generell einfach viel, viel schöner aus. Alles viel detailreicher, viel besser ausgeleuchtet, auch besser animiert, vor allen Dingen die Gesichter.
Ja, ja. Also wir haben ja gerade Bad Batch fertig geschaut. Natürlich ist es noch nicht da. Also die letzte, also und auch hier Tales from the Empire. Das ist immer noch ein weiter Weg, vor allem wenn ich jetzt Frauengesichter vergleiche. Jetzt Omega und Padme, da liegen noch Welten dazwischen.
Ja.
Omega ist richtig gut. Also das ist schon Disney-Niveau, finde ich. Wo du merkst, das ist wirklich ein glaubhaftes Gesicht mit Emotionen. Das schaust du dir auch gerne an. Ja? Und wenn ich Padme sehe, denke ich, was ist da los? Was habt ihr mit Natalie Portman gemacht?
Die hat es unglücklich erwischt in der ersten Staffel und dann haben sie gezögert, es zu sehr zu ändern. Das Modell ist meine Theorie.
Oder jetzt auch in Tales from the Empire hier die Barriss Offee und auch Morgan Elsbeth und auch die viertentakelige Inquisitorin. Das sind richtig gute Gesichter, oder?
Ja.
Das ist schon. Ist das nicht fotorealistisch? Es ist ja immer noch abstrakt. Es
ist immer noch cartoonisch überzeichnet.
Ja, aber auf eine wirklich angenehme Art.
Ja.
Und man merkt, dass der Weg dahin geht.
Also, ja, auf jeden Fall. Aber man merkt ja auch, dass die Serie insgesamt Stückchen für Stückchen weniger kantig wird. Und ich weiß es nicht, ob da irgendjemand dann teilweise noch die Clone Wars 2D-Serie irgendwie im Hinterkopf hatte. Oder
ja, mit Sicherheit.
Auf Pinboards als Inspiration, die ja gefühlt nur aus Rechtecken besteht, aus denen Gesichter zusammengesetzt werden.
Ja, aber
werden.
Da passt es halt auch.
Ja. Und dann in der 3D-Animation funktioniert das nicht so gut. Ich gehe aber davon aus, dass es wirklich eine stilistische Entscheidung war, die man aber dann Stück für Stück bereut hat.
Ja, irgendwer hat in der ersten Staffel gesagt, hey, Thunderbirds, lasst uns doch aussehen wie Thunderbirds. Und irgendwer meinte, oh, gute Idee, da werden sich viele dran erinnern. Und naja, also nein. Wer das nicht kennt, das war eine britische Marionetten. Was sind das, Marionetten? Oder ist es Stop-Motion?
Ich glaube, es ist Stop-Motion.
Eine britische Puppenserie.
Ja.
Mit halt so Holzkopf, überzeichneten Holzkopf-Actionhelden, Piloten. Und das ist ganz eindeutig eine Inspiration für das Design von The Clone Wars. Und ich weiß nicht, warum.
Nostalgie.
Vielleicht, weil sie sich dachten, hey, das hier kann man mit wenig Polygonen was darstellen. Hm. Und dann können wir es als Stilmittel verkaufen. Aber schon ein paar Jahre später in Rebels haben sie ja sich von dem Look verabschiedet und es viel weicher gemacht. Und naja.
Ja.
Dann, seitdem ist es dann so eine Art Mischung geworden. Ne?
Mhm.
Ja, ich finde, es ist gewöhnungsbedürftig. Aber man gewöhnt sich recht schnell dran. Und wie gesagt, es hat zu etwas geführt, was ich ästhetisch sehr angenehm finde. Und wir sind fast da.
Mhm. Am Ende werden wir uns in Lobhudelei ergehen, ja. Am Ende der Serie. Weil, also ich gehe davon aus, dass das wieder so ist. Aber als wir sie das erste Mal das Ende von The Clone Wars gesehen haben, war ich absolut geflasht davon, ja. Wie gut die Umgebungen aussehen, wie gut die Lichteffekte und Partikel sind. Einfach schön.
Würdest du jetzt diesen Dreiteiler empfehlen, wenn man sich die Serie anschaut, oder kann man den skippen?
Ich finde schon. Ich finde, er ist sehr spannend für die Dynamik zwischen den drei Hauptfiguren, Obi-Wan, Anakin und Ahsoka. Ich finde, dass er auch durchaus beleuchtet, was für Leute auf Seiten der Separatisten sind und was die sich teilweise davon versprechen. Das ist ja ein bisschen so wie hier Südstaaten.
Ach so, früher war alles besser.
Mhm. Ja, und ja, wir wollen unsere Sklaven behalten.
Früher durfte man auch Sklaven halten.
Mhm.
Ja, okay.
Also, dass man ein bisschen mehr versteht, was da eigentlich für Leute dahinter stehen auf der Seite der Separatisten. Weil häufig haben wir ja durchaus so eine Relativierung, wie mit der Senatsfreundin. Ja,
also wir kannten bisher nur die Extreme. Wir kannten, das sind absolute Comicbuch-Bösewichter, wo wir nur die bösen Monster-Generäle sehen. Oder dann halt diese eine Folge, wo wir ja den Alltag von diesen Freunden von Amidala sehen, die dann eigentlich ganz normale Leute sind, die
fast einen Friedensvertrag aufsetzen.
Genau, ja. Und es war schwer, das in Einklang zu bringen. Ich glaube, jetzt das steht ein bisschen in dazwischen, ja, wo du die Leute nachvollziehen kannst. Die sind keine Monster, aber natürlich bist du dann
moralisch verkommen.
Moralisch verkommen ist umso befriedigender, wenn die dann draufgehen. Ja, bei diesen lächerlich überzeichneten Haifischmenschen denkst du dir halt, ja, okay, ist halt ein Monster, jetzt ist es tot. Hier ist es schon, ja, hier gibt dann das mehr.
Ja, also ja, vielleicht eine kleine Warnung, dass die Themen überraschend fies sind für eine Kinder- und Jugendserie. Aber Empfehlung von meiner Seite.
Genau. Und was erwartet uns als nächstes? Was sind die nächsten Folgen, die wir uns angucken können?
Die nächsten Folgen.
Wir sind jetzt
Folgen.
Schon quasi am Ende von Staffel 4 fast wieder. Und die nächste Folge ist A Friend in Need. Und ich habe keine Ahnung, was da passiert. Und wir werden es noch nicht erfahren, weil
die Seite
Wikipedia sich offenbar aufgehängt. Nee, Star Wars.com hat sich aufgehängt. Naja,
ich kann auf der Wikipedia schauen, was das für eine Folge ist. A Friend in Need. Eine Friedenskonferenz zwischen Separatisten und der Republik. Geleitet wird von Lux Bonteri unterbrochen.
Bonteri haben wir schon mal gehört.
Doch, ja.
Klick doch mal auf Lux Bonteri.
War das nicht die Freundin von Amidala? Ja.
Ah, ich dachte, ach stimmt, Lux, ich dachte, der wäre...
Genau, der ist der Sohn von Mina Bonteri.
Lux ist nicht tot, okay, alles klar.
Mhm.
Mina ist offscreen gestorben, glaube ich, ne?
Ja.
Ja.
Da sagen sie dann, oh, schade, der ist was passiert.
Na
ja,
dann, mal gucken. Dann vielleicht gucken wir jetzt gleich weiter.
Mehr Politik.
Yay! Gut. Ich bin so froh über animierte Politik, damit ich die echte nicht ertragen muss.
Ja, Ich habe kein Problem damit, wenn mit einem Eskapismus Politik ist, solange es nicht meine ist.
Solange Trump nicht vorkommt.
Oder
beschissene KI-Werbung, die wir gerade angezeigt bekommen.
Ja, hey, das Internet ist ein Loch.
StarWarsFandom.com ist voll von beschissener Werbung.
Mhm.
Aber naja, die meisten Wikipedias sind das.
Gut. Ich würde sagen, wir haben das jetzt ausführlich und abschließend besprochen.
Äußerst ausführlich. So ausführlich werden wir nicht alle Folgen besprechen. Wie ihr wisst, denn wir haben ja auch schon mal 8 in 30 Minuten besprochen.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Und wir hören uns oder sehen uns in einem anderen Podcast oder in einem Video oder in einem Livestream oder auf einer Convention.
Was war eigentlich Palpatines Plan? Der war hier drin.
Ja. Stimmt, der hat Dooku hingeschickt. Der hat gesagt, warte mal. Ich glaube, er hat gesagt, wenn hier jemand mit Anakin Schlitten fährt und ihn wie eine Marionette tanzen lässt, dann bin ich das und nicht diese Zygerianerin. Also geh da mal hin und klär das.
Er hatte einen Plan, sehr gut.
Mhm.
Gut zu wissen. Es beruhigt mich immer, wenn ich...
Du weißt, dass Palpatine einen Plan hatte?
Ja.
Okay. Ach, wie schön. Er hat immer einen Plan. Nur meistens sind sie verworren und sinnlos.
Stimmt. Okay, vielen Dank. Bis bald.
Sehr gerne doch. Tschüss.